Was ist das?
Was sind das denn für komische Geräusche? Bist du irgendwie wieder verbal akrobatisch unterwegs oder?
Ja, es sind heute Vitiumwochen. Ja, ich habe mich heute, ich habe heute Nacht von Herzfehlern geträumt. Und als ich heute Morgen aufgewacht war, dachte ich mal, boah, jetzt muss ich erstmal ein bisschen irgendwie so Auskultationsgeräusche simulieren. Ja, habe ich mit meinem Sohn zusammen gemacht. Der war ganz begeistert, hat zwar nicht verstanden, worum es geht, aber ja, fand das toll, was ich da gemacht habe.
Klappe zu, Affe tot, ne? Zumindest das Einzige, was mir da einfällt.
Klappe. Herzklappen, da wollen wir uns heute ein bisschen widmen und vor allem ihren Störungen.
Oh, ne? Spannendes Thema.
Das sind nämlich die sogenannten Herzvizien, ne? Das sind auch Störungen der Herzklappenfunktion. Und Herzklappen, wisst ihr alle da draußen, sind Ventile. Ja, Ventile, die ganz wichtig sind für die, ja, gute Funktion des Herzens, weil ohne Ventile, weißt du, fließt das Blut, weiß das Blut gar nicht, in welche Richtung es fließen soll. Ja, und ihr wisst, wir rekapitulieren nochmal kurz, im Herzen gibt es eine Klappenebene, ja, und da haben wir im Wesentlichen vier Klappen, zwei Segelklappen und zwei Taschenklappen, ja. Das sind die Aortenklappe, das ist eine Taschenklappe und die Pulmonalklappe ist auch eine Taschenklappe und dann haben wir die Mitralklappe, eine Segelklappe und die, ja, was bleibt übrig? Trikuspidalklappe,
genau, ja? Richtig, da haben wir sie schon. Ja.
So, also das sind die vier Klappen, um die es heute geht. Und wir widmen uns jetzt der Frage, was passiert eigentlich, wenn die kaputt sind?
Das ist wirklich eine spannende Frage, immer.
Jetzt gibt's, Moritz, jetzt gibt es zwei Begriffe, die da immer rumschwirren, wenn man da losmacht. Ne? Das eine ist der Begriff Stenose und das andere ist der Begriff Insuffizienz.
Also letzteren finde ich ja spannender, aber auf den Punkt gebracht, die Stenose, ne, die meisten von euch werden es schon geahnt haben, ist die Verengung einer Herzklappe. Ne, es ist sozusagen weniger Durchfluss möglich, während die Insuffizienz, ja, die Unfähigkeit ist, der Klappe richtig zu schließen und es ergibt sich eine übermäßige Durchlässigkeit, tja, nach hinten oder nach vorne, beides möglich. Aber das ist erstmal eine wichtige Begriffstrennung, sehr gut.
Genau, ne? Also bei der Stenose wichtig Verengung. Das heißt also, der Herzmuskel muss dagegen einen Widerstand anarbeiten. Ne? Das ist also pathophysiologisch gar nicht so uninteressant, weil mehr Arbeit bedeutet auch, ich brauche mehr Muskelschub. Ja? Und dem gehen wir gleich mal so ein bisschen nach. Während bei der Insuffizienz, da ist es meistens so, es entsteht da so ein Pendelblutvolumen. Ne? Also weil eben die Klappe nicht mehr richtig dichtet, pendelt da Blut zwischen Vorhof und Kammer beispielsweise hin und her. Und das hat auch physiologische Nachteile. Dem gehen wir gleich bei der Betrachtung der einzelnen Klappenvizien auch mal nach. So, pass mal auf, wir gehen jetzt mal, ich will jetzt keine Klappe benachteiligen.
Nee, ja, also das kannst du nicht machen.
Das kommt jetzt, wenn ich jetzt sage, die Stenose ist wichtiger als die und die Stenose, kommt gleich irgendwie so eine beleidigte Herzklappe dahergewienert und sagt, hey,
wieso bin ich nicht?
Wieso ist die wichtiger als ich? Ja. Die Mitralklappe jammert dann und die Aortenklappe fühlt sich ausgegrenzt. Ja. Und in diesen Zeiten des Wokism muss man echt ganz schön aufpassen, wen man wo in welche Ecke stellt. Und deswegen sind wir jetzt mal ganz vorsichtig. Machen trotzdem mal eine kleine Hierarchie hier rein. Scheiß drauf auf gut Deutsch. Fangen wir mal mit der Aortenklappe an.
Ja. Ist ja auch irgendwie fair, ne? Also von links nach rechts, sag ich mal, ne? Wir befinden uns jetzt sozusagen ganz hinten in der Ausflussbahn in die Aorta und dann fangen wir einfach mal konsequent da an. Da müssen wir uns jetzt einfach mal drauf einigen, ne?
Die ist ganz hinten, die kommt eigentlich erst am Schluss, die Aortenklappe, ne? Ganz am Schluss, wenn das Blut in die Aorta rausschießt. Also ist eigentlich fair, die als erste zu nehmen. Wenn die ganz hinten steht, nehmen wir sie jetzt mal als erste dran. So, es gibt es, wie wir vorher so ganz locker irgendwie mal flockig angedeutet haben, eine Aortenstenose. Die Verengung der Aortenklappe und eine Aorteninsuffizienz oder Aortenklappeninsuffizienz, muss man nicht vollständiger sagen, also eine Undichtigkeit der Aortenklappe. So, jetzt gucken wir uns mal die ganze Hämodynamik nochmal ein bisschen an. Also, wenn eine Systole ist, das heißt, der Herzmuskel zusammenzieht, dann erwartet man von der Aortenklappe ja, dass sie mal aufgeht.
Das wäre die logischste Konsequenz.
Ne? Damit das Blut auch rauskommt aus dem linken Ventrikel, ja. Und wenn ich jetzt eine Aortenstenose habe, was passiert denn da?
Genau, also bei einer Stenose haben wir einfach das Problem, dass die Aortenklappe sich entweder wirklich fast gar nicht mehr öffnet, das heißt, dass es wirklich ein absolutes Verengungsproblem gibt, also die Klappe gar nicht mehr richtig mobil ist, oder dass eben aufgrund von einer Verengung das Ganze deutlich später stattfindet und viel mehr Kraft aufgewendet werden muss. Das sind eigentlich so die beiden Probleme, die da auftreten können. Das heißt, der linke Ventrikel muss richtig dagegen anarbeiten.
Okay, also jetzt mal ganz offen gesprochen, wann kann ich so eine Stenose eigentlich bekommen? Ist das eine Sache, die ich angeboren habe oder erworben oder geht sogar beides?
Also tatsächlich geht da beides. Es gibt kongenitale Aortenstenosen, zum Beispiel immer dann, wenn zum Beispiel ja, die Taschen inadäquat vermehrt, vermindert angelegt werden. Das sollte man auf jeden Fall auch wissen, dass das möglich ist. Aber man kann sie auch natürlich im Laufe des Lebens erwerben und das ist sicherlich mit eher der häufigste Grund, warum dann so eine Aortenklappe stenotig wird.
Gut, also kann beides vorkommen. Schlechter sind natürlich die Leute dran, die es angeboren haben, weil dann von vornherein irgendwie der Herzmuskel ein bisschen unter Stress steht. Man unterscheidet jetzt bei den Kongenitalen auch so drei Formen. Also je nachdem, man bezieht sich das so ein bisschen auf die Klappe selbst, ne? Weil es kann die Klappe selbst, also valvulär, sagt man dann, ne, stenotisch sein, oder es kann supravalvulär, also oberhalb der Klappe sind auch subvalvulär unterhalb der Klappe. Ja? Also das sind dann quasi die Aortenstenosen, können an unterschiedlichen Lokalisationen im Verhältnis zur Klappe stehen. Ja, ist ein bisschen so eine anatomische Finesse, dass man das unterteilt, ne, weil man natürlich jetzt nicht nur die Klappe selbst, sondern die ganze Ausflussbahn des Ventrikels dabei betrachtet. Aber ist jetzt, ich sag mal, von der Hämodynamik her im Prinzip nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied. Das Wichtigste hast du gesagt, das Ding arbeitet gegen Widerstand an der Herzmuskel. Und was passiert denn mit dem Herzmuskel? Also wie sieht der aus?
Ja, also das ist tatsächlich auch immer eine Betrachtungsfrage. Wenn das Ganze jetzt kurzfristig passieren würde, dann ja, kann das dazu führen, dass so ein linkes Herz natürlich dekompensiert. Das heißt, dass der Muskel gar nicht mehr die Kraft aufbauen kann. Es kommt dann praktisch zu einem linksseitigen Rückwärtsversagen. Das wäre so die akute Problematik. Aber,
das ist aber schon relativ weit.
Ja, da, ne? Sind wir schon also, sehr also, weit fortgeschritten. Also, oder sehr akut.
Das ist auch immer die Frage. Ja, lassen Sie aber mal ein bisschen vorher anfangen. Also erstmal ist ja noch alles in Ordnung, ne? Der Herzmuskel hat ja immer noch so eine gewisse Reserve. Ja? Das heißt, der sagt, okay, mehr Widerstand, ich muss mehr Power aufbieten. Kein Problem. Also wird der erstmal hypertroph, ne?
Genau, also so eine Aortenklappenstenose, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, die entwickelt sich ja oft über Jahre bis Jahrzehnte. Das heißt, der Muskel wächst mit und es gibt zuallererst mal eine Hypertrophie, vor allem des linken Ventrikels.
Genau, eine konzentrische Hypertrophie nennt man das, ne? Eine Linksherzhypertrophie. Ja? Also die findet nicht im rechten Ventrikel, sondern vorzugsweise im linken Ventrikel statt. Und dadurch erzeugt das Herz jetzt erstmal mehr Druck,
genau,
um halt die Ejektionsfraktion, also das, was aus dem Herzen rauskommt, halt zu steigern. Und jetzt hast du natürlich schon vorweggenommen und richtig gesagt, wenn man da jetzt nichts tut, ne? Also dieses mit der Kompensation ist ja eine schöne Sache, aber das geht halt nicht ewig.
Genau, das geht nicht ewig, ne? Wenn dann so ein linkes Herz übermäßig hypertrophiert und immer dickere Wände bekommt, dann kann es natürlich irgendwann auch in der Folge zu einer Insuffizienz des linken Ventrikels kommen. Das heißt, der Muskel, ja, kann die Kraft nicht mehr aufbauen und das wiederum mündet dann am Ende in eine, ja, schwere Herzinsuffizienz.
Genau, ist nämlich nicht wie beim Bodybuilder, der pumpt und pumpt und pumpt, bis er das Universum ist. Irgendwann ist beim Herzmuskel dann halt Schluss. Und dann haben wir das große Problem, dass der dann ausleiert. Ja? Und ausleiern bedeutet in dem Fall Insuffizienz. Ja, der wird dann plötzlich nicht mehr dick, sondern latscht aus und kann dann halt nicht mehr genügend Power bringen. Und dann kriege ich halt auch einen Volumenmangel plötzlich, weil das halt nicht mehr genau das leistet, was eigentlich leisten soll. Jetzt mal gucken wir ein bisschen mal zur Klinik. Ja? Also jetzt kommt der Typ mit der Aortenstenose zu mir in die Praxis. Was sind so die typischen Symptome, Moritz? Jetzt hau mal rein.
Oh, jetzt genau. Also das ist eine ganz klassische Trias. Wir lieben ja Triaden in der Medizin, haben wir ja überall. Und die typische Symptomtrias der Aortenklappenstenose ist letztendlich die Neigung zu Synkopen, also wirklich Ohnmachtsanfällen, Luftnot, also Dyspnoe und Druck auf der Brust, Angina pectoris. Ne?
Wenn Synkope, diese drei Sachen ist das jetzt genau?
Ja, so Ohnmacht, ne? Eine Ohnmacht, das heißt, ja. wir haben eine verminderte Durchblutung des Hirns und dadurch kommt es eben zu einem Kollaps oder zu präkollaptischen Zuständen. Und liegt einfach daran, dass das linke Herz nicht mehr das auswirft, was notwendig ist, um das Hirn zu durchbluten.
Wenn du jetzt mit deinem Hörrohr da auf der Brust mal irgendwie so ein bisschen abhorchst, ja, also auskultierst, was ist so das Typische? Also das ist schon ein ziemlich beeindruckender Befund. Ne? Denn so ein ist ja so, bei den Herzgeräuschen ist teilweise ein bisschen schwierig, also gerade für den Anfänger, das so auseinander zu differenzieren. Aber so die Aortenstenose ist eigentlich so ein Ding, das bangt dann akustisch ganz schön rein. Ne?
Absolut, ja. Und mit dem Hightech, ich sag's jetzt mal, Doc-Check-Stethoskop. ne, Frank, wir wissen
keine
ja.
Schleichwerbung,
keine Schleichwerbung.
Sofort streichen, Leute. Ja, habt ihr nicht gehört.
Habt ihr nicht ja, gehört. Da hört man
Doktor stellt keine Stethoskope her. Ja, wir wollen noch keine verkaufen. Vergesst das sofort.
Lasst es sein, genau. Also mit eurem Horchrohr, manchmal sogar ohne Horchrohr zu hören, ein kräftiges sogenanntes Herzgeräusch. Da muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, das Herzgeräusch wird ja erzeugt durch turbulente Blutströmung im Gegensatz zu einem Herzton. Nochmal ganz wichtige Unterscheidung, kleiner Sidekick. Und ein kräftiges Herzgeräusch, welches vor allem in der Systole vorhanden ist, das ist typisch für eine Aortenklappenstenose.
Genau, also dann, wenn sich das Herz zusammenzieht, dann presst das durch die Stenose und dann hört man so ein richtiges Fauchen da teilweise. Ja, also richtig, richtig übel.
Ja.
Ja, und zwar ein sogenanntes Holosystolikum.
Holosystolikum.
Ja, das bedeutet, dass die gesamte Systole, also der gesamte Zeitraum, wenn sich das Herz zusammenzieht, halt von diesem Geräusch erfüllt sind. Klassischerweise zweiter ICR, also Interkostalraum rechts parasternal, also neben dem Brustbein. Ja? So, und tatsächlich. Ja, man kann sogar irgendwie, wenn man auf den Thorax guckt, weil das Herz so gewaltig pocht gegen die Stenose, hat man sogar so einen Herzspitzenstoß, ne, der mal tastbar sein kann. Ne? Also ihr könnt dann dem Patienten quasi die Hand auf die Brust legen und dann fühlt ihr das Herz schon durch den Brustkorb schlagen. Also wow, ja, also üble Sache, ja. Was macht man sonst noch so diagnostisch außer Hörrohr? Ich meine, die Kardiologen geben sich mit so einem Firlefanz nicht zufrieden. Die haben natürlich eine Menge Apparate da rumstehen, die wollen auch ausgelastet sein. Was machen die mit denen?
Genau, also ich sag mal, die Hauptuntersuchung, die man natürlich macht, ist sicherlich die Echokardiographie als bildgebendes Verfahren, weil man da natürlich wirklich schön sonografisch darstellen kann. Wie hochgradig ist diese Stenose? Wie sieht es eigentlich mit der Reaktion des linken Ventrikels aus? Und kann da wirklich schön dreidimensional auch die Blutflüsse, ne, via Doppler-Signal darstellen, farbkodiert. Das ist wirklich schön, wenn man dann mal so sieht, wie so eine Verengung sich auch flusstechnisch bemerkbar macht.
Ja, super Sache, ne? Das hatte man früher nicht. Da müssen wir mit dem Hörrohr, musste man da sehr viel
Wahnsinn, echt?
Eklektischer vorgehen. Heute kann man das alles schön sehen. Da gibt es auch schöne Parameter, mit denen man erfassen kann, zum Beispiel die Klappenöffnungsfläche. Also man kann das tatsächlich irgendwie auch vermessen alles und dadurch sich auch einen schönen Eindruck darüber verschaffen, wie hämodynamisch wirksam ist jetzt die Aortenstenose eigentlich. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Therapie. Was kann ich jetzt machen? Aortenstenose klingt jetzt erstmal scheiße auf gut Deutsch, also will man nicht haben. Ist schon eine üble Sache, weil Hauptausflussbahn des Herzens und blockiert geht gar nicht. Was kannst du jetzt therapeutisch tun?
Also ich sag mal, neue Herzklappe, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber es ist natürlich klar, dass wir vor allem erstmal Ursachenbeseitigung machen. Das heißt, wenn es irgendwie noch möglich ist, die Ursache einer Herzklappen- oder einer Aortenklappenstenose beseitigen, das ist natürlich extrem selten nur wirklich möglich, muss man sagen, weil das oft ja ein Endzustand ist. Aber es geht vor allem natürlich erstmal um konservative Maßnahmen, körperliche Belastungen reduzieren, regelmäßige Check-up-Untersuchungen und vor allem natürlich auch Begleitkomorbiditäten optimal einstellen. Das ist sicherlich Maßnahme Nummer 1. Und dann, last but not least, bevor es natürlich zum Klappenersatz kommt, haben wir auch Medikamente, die drauf einwirken können, die einfach dafür sorgen können, dass im Grunde eine Nachlastsenkung erfolgt, ne, so dass sozusagen hinter der Klappe, um das nochmal kurz zu formulieren, hinter der Klappe einfach nicht so ein hoher Druckwiderstand existiert und das Blut eben leichter aus dem linken Ventrikel kommt, um es mal einfach zu sagen.
Wenn man mal sagen muss, einschränken, ne, mit den medikamentösen Möglichkeiten ist man da rasch am Ende, ne, weil also es ist so wahnsinnig viel mit Vorlast und Nachlast da rumdoktern, ne, das ist bei der Aortenklappe auch gar nicht so ohne, hat so ein paar Hindernisse, die da auftauchen. Also irgendwann ist dann auch zu Ende mit den Medikamenten. Also meistens Aortenklappenersatz schon irgendwie dann ab einer bestimmten hämodynamischen Effizienz oder Ineffizienz der Klappe notwendig. Aber Gott sei Dank gibt es auch mittlerweile irgendwie Dinge, wo ich jetzt nicht unbedingt den ganzen Brustkorb aufschneiden muss mit einer Geflügelschere und dann irgendwie ja, das Herz ausschneiden muss, sondern es gibt da mittlerweile auch, ja, invasive Verfahren wie eine Ballondilatation, ne, da schiebe ich also mal so einen Katheter hoch und versuche dann die Klappe wieder aufzusprengen. Ne, das geht ganz gut. Ne, also ist zwar jetzt keine Dauerlösung manchmal, kann auch Rezidive geben, aber ist nicht so schlecht als quasi Zwischenlösung. Ja, und man kann auch eine Aortenklappe mittlerweile sogar über einen Katheter implantieren. Man glaubt es nicht. Also gibt es jetzt mittlerweile einige Verfahren. Wir wollen ja jetzt nicht ins Detail gehen. Da kann man also einiges machen. Man ist dem nicht völlig hilflos ausgeliefert. So, das ist die Aortenstenose. die wir es gemacht haben. So, jetzt gehen wir mal in den umgekehrten Fall, mein Lieber. Was ist denn die Aortenklappeninsuffizienz?
Jawohl, also das ist genau das Gegenteil praktisch. Ne? Das heißt, wir haben im Grunde einen pathologischen, nicht normalen Blutrückfluss aus der Aorta in den linken Ventrikel. Das ist eigentlich das, was die Aortenklappeninsuffizienz kennzeichnet. Und da, wichtig auch schon mal unterscheiden, das kann natürlich auch akut mal auftreten, meistens aber eben auch ein chronisches Problem.
Genau, das ist ja, kommt zu einer Regurgitation. Schönes Wort.
Ja, herrlich, oder?
Klasse.
Ja.
Regurgitation.
Einfach ein schönes Wort. Liebe ich auch.
Also
lieb ich auch.
Das, ihr wisst ja alle, die Aorta ist so ein riesiges Gefäß. Das ist relativ elastisch. Windkesselfunktion, ja. Also das heißt, das Blut wird da reingepumpt und dann einfach durch die Elastizität der Aorta wird der Druck dann quasi ein bisschen konserviert und dann ja, wieder schnurrt sich die Aorta wieder zusammen. Und das ist natürlich blöd, wenn die Klappe da offen steht bei dem Zusammenschnurren der Aorta, wird nämlich ordentlich Blut wieder zurück in den linken Ventrikel befördert, wo es natürlich nicht hingehört. Das sollte ja eigentlich da raus. Das heißt, dieses Pendelvolumen, das ich dann habe zwischen der Aorta und Ventrikel, das bläht dann den Ventrikel natürlich so ein bisschen auf wie ein Ballon. Der hat also viel zu viel Blut im Prinzip drin, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und ja, was passiert denn hämodynamisch?
Ja, also das Ganze ist ja eine sogenannte Volumenbelastung des linken Ventrikels. Und das, was nachher durch Umbauprozesse ja letztendlich mechanisch passiert ist, dass es eine exzentrische Hypertrophie entsteht. Und das ist ein wichtiger Unterschied, während wir eben bei der Stenose eine konzentrische, gleichmäßige Hypertrophie haben. Ich sag jetzt mal ganz plump, leiert der linke Ventrikel ja so ein wenig aus. Das heißt, er dilatiert und das hat natürlich einige Probleme zur Folge, muss man sagen. Ist deutlich ungünstiger.
Genau, und so ein dilatierter Ventrikel hat nämlich den Nachteil, der wird nicht mehr so gut durchblutet. Ne? Das heißt also, er hat auch einen Sauerstoffmangel dann irgendwann, des Myokards, und das ist natürlich, führt dann natürlich auch dazu, dass das Myokard immer schlechter wird, ja auch immer schlechter arbeitet, also eine ganz gefährliche Sache, ja. Und ja, man sagt da so, also ab so einer 15% des Auswurfvolumens, also der Ejektionsfraktion, wenn da mehr als 15% rückfließt, dann ist halt eine relevante Aorteninsuffizienz gegeben. Ne? Also man misst das so ein bisschen an dem Anteil des Auswurfvolumens, das wieder zurückfließt. So, jetzt mal ganz schlapp zur Klinik. Auch recht beeindruckend. Was passiert da? Was siehst du am Patienten bei einer Aortenklappeninsuffizienz?
Also wir haben natürlich auch wieder allgemeine Symptome, das heißt verminderte Leistungsfähigkeit, auch die Angina pectoris, Palpitationen. Also man merkt dann wirklich, dass im Brustkorb was passiert. Auch Synkopen und Dyspnoe sind nicht sehr selten. Ich glaube, das Interessanteste und Wichtigste auch für den Kliniker nachher ist, dass wir eben häufig ein Schwirren über den Karotiden haben, also ein Schwirren, also eine wirkliche Fortleitung dieser Regurgitation bis in die Halsschlagadern, und das Ganze kann bis zu Mitbewegungen des ganzen Halses und Kopfes kommen. Ja? Also dass sozusagen mit jedem Pulsschlag durch dieses Pendelblutvolumen der Kopf mitnickt. Das habe ich schon einmal gesehen, wirklich eindrucksvoll.
Genau, das ist nämlich das Schöne an der, oder Schöne,
das Schöne,
diagnostisch Schöne, muss ich mal dazu sagen. Ja, dadurch dieses hohe Puls, dieses hohe Pendelvolumen, hast du halt also sichtbare Pulsationen überall. Ne? Also du siehst irgendwie in den Karotiden, dass die Dinger sich aufblähen, im Nagelbett sogar, in der Retina-Arterie, in der Leber, Milz und so weiter und so fort. Da gibt es 1000 Zeichen, könnt ihr alle im Flexikon schön nachlesen, Gerhard Rosenbach, Becker, Quinke und so weiter und so fort Zeichen. Also eine ganze Menge Hinweisgeber darauf, dass einfach viel zu viel Blut Pendelvolumen hier im Spiel ist und lässt sich dadurch ganz gut auch abgrenzen. Wobei, ich sag mal, die Restsymptome, ne, natürlich Synkopen, Angina pectoris, das haben wir natürlich auch bei der Stenose. So klar jetzt anhand der allgemeinen Symptomatik ist das teilweise der Klappenfehler nicht klar abzugrenzen. Da muss es schon sehr eindeutig sein. Ja? Ansonsten wird man auch hier diagnostisch dann natürlich auch wieder Echokardiographie machen, klar, ne? Und Doppler, um zu gucken, was ist jetzt eigentlich kaputt und die hämodynamischen Verhältnisse im Herzen zu klären. Also letztendlich könnt ihr mal so vereinfacht sagen, egal welcher Klappenfehler vorliegt, also die Diagnostik ist im Wesentlichen immer dieselbe. EKG, nie verkehrt, ja, um zu gucken, wie weit ist schon die Reizleitung und Reizbildung des Herzens gestört, ja, das Echo, um die hämodynamischen Verhältnisse zu klären, und dann last not least natürlich die Bildgebung, um mal zu gucken, wie dick ist denn das Herz, ja, also im Röntgenthorax sieht man dann halt auch schon irgendwie Vergrößerung der rechten, linken Herzkontur oder so und kann daraus natürlich auch schon Schlüsse ziehen, ne? Also diese Dreieinigkeit, EKG, Echo, Bildgebung, habt ihr im Grunde genommen immer, und dann gibt es natürlich noch Specials wie Herzkatheteruntersuchungen und so weiter und so fort, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, ist also eine ganze Masse, was ihr da an diagnostischen Möglichkeiten habt, nicht so schlecht. So, jetzt therapeutisch. Was kann ich therapeutisch machen? Klappenersatz, auch da nicht so eine schlechte Idee, aber vorher, was kann ich da machen?
Genau, auch wieder natürlich medikamentöse Therapie, die man machen kann. Auch da natürlich wieder Vasodilatation, um die Nachlast am Ende zu senken. Auch das ist nicht ganz unwichtig. Ja, da sind
zum Beispiel ACE-Hämmer,
genau,
kann ich da
Klassiker,
reinballern.
Ja, die ja auch ihren Remodeling positiv beeinflussenden Effekt haben, darf man ja nicht außer Acht lassen. Ja, aber da sind wir dann medikamentös auch schnell an der Grenze. Natürlich kann man symptomatisch immer auch eine AP und die Dyspnoe mit Sauerstoff therapieren, mit so einer supportiven Therapie. Aber das ist natürlich keine Lösung für einen Dauerzustand, logisch.
Genau, also jetzt mal so eine kleine prognostische Einwurf hier. Ne? Also ohne Operation bist du im Durchschnitt nach 4 Jahren bei der dekompensierten Herzinsuffizienz und dann also schon in einem Stadium, wo du auf gut
sehr
Deutsch
endlich
gesagt, im Arsch bist.
Sehr endlich,
ja, also,
die Erkrankung.
Also deswegen muss man da zeitgerecht ran, weil so einen ausgelutschten, dekompensierten Ventrikel, den kriege ich halt dann auch nicht mehr repariert. Üble Sache. Ja. So, Aortenklappe, Haken hinter, würde ich sagen.
Würde ich sagen, ja, ne? Genau.
Wir wandern jetzt mal dem Blutstrom wacker entgegen.
Flussabwärts.
Ja, und als nächstes, genau, flussabwärts. Nee, flussaufwärts.
Flussaufwärts, ja, eigentlich, ne? Flussaufwärts, zur Quelle.
Ja, nicht
flussaufwärts. Zur Quelle.
Du kommst ja aus Düsseldorf, ne? Die Leute, die Düsseldorf, Köln,
ach, so was, ja, ne?
Du sagst immer, ne?
Also du bist,
der reinfließt,
ja, ich bin eigentlich
der
in
Düsseldorf. Aus der Sicht der Düsseldorfer fließt der Rhein in die andere Richtung.
Ja, falsch, in die falsche Richtung.
Ja, ich möchte das ja nicht vertiefen. Ja? Okay, also wir sind jetzt aber bei der Mitralklappe.
Jawohl.
So, jetzt haben wir auch da wieder eine Mitralklappenstenose und eine Mitralklappeninsuffizienz. Und weil wir eben die Stenose zuerst dran genommen haben, nehmen wir jetzt auch die Mitralklappenstenose als erstes.
Jawohl, genau. Mitralstenose.
Sag mal was dazu.
Was kann man dazu sagen? Also auch da,
ja,
haben wir
Mitralstenose.
Genau, also genau. Was haben wir da letztendlich für eine Problematik? Auch da haben wir eine Einengung des Durchflusslumens. Und es kommt vor allem während der Diastole, wichtiger Unterschied jetzt, eben zu einer gestörten Füllung des linken Ventrikels. Ne?
Lass mich nochmal einen kleinen Einwurf, ja, machen, ne? Weil der nicht ganz uninteressant ist. Ne? Wir haben ja eben über angeboren und erworben irgendwie gesprochen. Die Mitralklappenstenose ist einer der häufigsten erworbenen Herzklappenfehler. Ne? Also seltener angeboren, häufig erworben, betrifft übrigens Frauen häufiger als Männer. Ja? Und etiologisch häufig durch rheumatisches Fieber und Endokarditis bedingt. Ja? Also eine Klappe, die ganz gerne mal beim bakteriellen Infekt kaputt geht. Empfindliches Kläppchen, ne? Also muss man drauf aufpassen. Also eine üble Sache. So, pathophysiologisch, mein Lieber. Was haben wir bei der Pathophysiologie der Mitralklappenstenose noch zu sagen?
Genau, pathophysiologisch muss man sich ja praktisch vorstellen, dass im Grunde es dazu kommt, dass der linke Vorhof hier jetzt natürlich gegen einen höheren Widerstand arbeiten muss. Und deswegen hat das vor allem natürlich Auswirkungen auf den linken Vorhof und führt da eben, ja, zu einer Hypertrophie und auch unter Umständen zu einer Vergrößerung, ne, und Vergrößerung. Und das, was da resultieren kann klinisch, das sollte man auf jeden Fall wissen, ist eine Begünstigung von Vorhofflimmern. Denn klar, ne, ein aufdilatierter linker Vorhof kann natürlich eher dazu neigen, dass dort auch Rhythmusstörungen entstehen.
Genau, man muss ja auch sehen, der Vorhof ist nicht so besonders dick. Ne? Also die Wand des Vorhofs, die ist im Vergleich zum Ventrikel relativ zart. Und wird mir vielleicht der Kardiochirurg wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, ja, aber ist vereinfacht gesagt so, ja. Und deswegen natürlich gegenüber einer Dilatation im Zweifelsfalle dann auch, ja, sehr viel empfänglicher, ne? Als das Kammermyokard, das noch so eine gewisse, ich sag mal, Stabilität besitzt, der Vorhof zarter, lutscht dann leichter aus. Also bläht sich auf, es kommt weniger Blut auch im Ventrikel an. Was von der Klinik her, was ist jetzt so das Leitsymptom?
Genau,
also was habe ich da?
Ja, also das Leitsymptom ist eigentlich typischerweise eine Dyspnoe, also Luftnot, und letztendlich bedingt, ja, durch
wie
das.
Wie kommt die zustande? Jetzt muss ich mal sagen, wie kommt diese Dyspnoe zustande?
Also spannend, im Grunde, wir sprechen ja hier, also im Laienmedizin-Jargon vom Asthma Cardiale, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ne? Das heißt sozusagen, es kommt so ein Rückstau von Blut in die Lungen und ja, dann kommt es natürlich dort theoretisch zu einem Lungenödem, Blut staut sich zurück und das Ganze kann bis dahin führen, dass man Hämoptysen bekommt, wenn dann auch Blut-Erythrozyten austreten in die Flüssigkeit, ins Alveolarsystem, aber die Dyspnoe ist sicherlich eben das Hauptproblem durch den Rückstau.
Leistungsfähigkeit generell ein bisschen im Arsch, ja. Wie bei anderen Klappenfehlern auch.
So kann man sagen.
Das sind keine Leute, die einen Marathon mehr laufen. Ja, da ist man ganz schön eingeschränkt. Es gibt also ein paar spezielle Sachen. Facies mitralis, also jetzt für die Leute, die mal der Blickdiagnostik irgendwie vertrauen. Was ist das denn?
Genau, es ist ein ganz eigenes, fast schon pathognomonisches Erscheinen bei einer Mitralstenose. Ist praktisch so eine livide Verfärbung der Wangen mit Zyanose der Lippen, ne, und letztendlich natürlich einfach Ausdruck der insuffizienten Oxygenierung des Blutes bei chronischer Mitralklappenstenose.
So, wenn du jetzt mit dem Hörrohr raufhörst, bei der Mitralstenose, ja, also bei der Aortenstenose hat man es gemerkt, Holosystolikum, ja. So, was hast du denn jetzt bei der Mitralstenose?
Ja, wer hätte es gedacht, da haben wir ein Diastolikum, was wir hören, das heißt ein Geräusch, was sich primär in der Diastole demarkiert oder markiert und das Ganze häufig mit sogenanntem Decrescendo-Charakter, das heißt so ein bisschen abnehmend im Verlauf. Ne? Punkto Maximum liegt typischerweise im vierten bis fünften ICR links oder auch Richtung Erb lokalisiert, ne? Der erbsche Punkt.
Genau, so apparative Diagnostik, da sind wir schon drauf eingegangen. Wieder die ganze Flöte, ne? Echo, EKG, Röntgen, Thorax, ne? Herzkatheter kannst du auch machen, klar, um die ganzen Drücke da zu messen im Ventrikel, im Vorhof und so weiter und so fort. Und auch hier macht man über die Klappenöffnungsfläche eigentlich dann auch wieder eine Gradierung, wie schwer ist die Mitralstenose. Ja? Also man sagt Grad 1, wenn die Klappenöffnungsfläche noch über 2,5 Quadratzentimeter ist, alles okay. Ist die Klappenöffnungsfläche kleiner als 1 Quadratzentimeter, ist ja schon verdammt klein, ne? Dann haben wir ja einen hochgradigen Grad 4. So, jetzt therapeutisch, Mitralstenose. What can we do?
Ja, auch da bei leichter Mitralstenose, konservative Therapie, körperliche Schonung und man kann hier vor allem die Vorlast senken. Ein wichtiger Unterschied, das heißt, wir nehmen Blutvolumen weg, zum Beispiel durch Diurese, ne, also Flüssigkeitsrestriktion und Ausscheiden. Wenn man jetzt zusätzlich noch eine pulmonalarterielle Hypertonie hat, können zum Beispiel Vasodilatatoren eingesetzt werden, die darauf einwirken. Aber ganz klar, wir müssen natürlich auch die Risiken eines Vorhofflimmerns behandeln. Nicht ganz unwichtig.
Jetzt nochmal für die Doofen wie mich. Was ist das denn?
Was ist das denn? Genau, das Vorhofflimmern ist letztendlich eine unkoordinierte Erregungsausbreitung in den Vorhöfen und eben bei der Mitralstenose bedingt durch, ja, ich sag mal, ein Remodeling des ganzen Vorhofmyokards. Das heißt, die elektrischen Leitungsbahnen sind dort nicht mehr geordnet. Es kommt zum Flimmern der elektrischen Aktivität. Unkoordiniertes Kontrahieren bedeutet erhöhtes Risiko für Thrombenbildung, die in den Vorhöfen entstehen können. Ist ja ein Niedrigdrucksystem und das kann dann theoretisch auch in der Folge zu Schlaganfällen führen, ne? Wenn so ein Thrombus dann mal den Vorhof verlässt. Deswegen das Vorhofflimmern.
Das will man natürlich gar nicht haben, weil wir so die ganze Sache ein bisschen verkomplizieren. Ja? Das heißt also, du machst auch eine Antikoagulation.
Genau, richtig.
Ja. Okay, um also zu verhindern, dass sich diese Thromben bilden, ganz wichtig, ja, weil Thromben bedeuten im Zweifelsfall Schlaganfall. Ja, wenn die Dinger halt aus dem linken Ventrikel rausgeschossen kommen, dann wandern sie meistens in die Hirngefäße und das ist eine ganz üble Sache, will man nicht. Ja, also wie gesagt, irgendwann ist natürlich auch hier die konservative Therapie dann ausgelutscht. Ja, also dann gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten, also eine Valvuloplastie, also eine Aufdehnung per Ballonkatheter. Man schiebt also einen Katheter rein, dehnt das Ganze auf, versucht die Stenose zu sprengen. Es gibt Kommissurotomien, man kann eine Rekonstruktion machen und auch einen Mitralklappenersatz, last not least. Also auch hier ja im Wesentlichen ähnliche Therapieprinzipien wie bei der Aortenstenose, bloß halt an anderer Stelle dann halt eingesetzt. Gut, also Stenose, Haken hinter. Jetzt Fall 2 an der Mitralklappe. Mitralklappeninsuffizienz oder Mitralinsuffizienz. Was passiert da?
Ja, spannend, was da passiert. Das ist ja wirklich echt herrlich an den ganzen Vizien, dass die so schön logisch sind. Und bei der Mitralinsuffizienz haben wir im Grunde eine Insuffizienz, also einen nicht adäquaten Schluss der Mitralklappe, vor allem während der Systole. Die hat ja die Aufgabe, das Blut auch zurückzuhalten aus dem linken Ventrikel, eben dass es nicht zurückschwappt, befördert wird in den linken Vorhof. Und dadurch führt es im Grunde zu einer Volumenbelastung, vor allem des linken Vorhofs.
Genau, ja. Es kommt wieder zur Regurgitation. Jawohl, genau. Ja, dieses Wort, das verfolgt uns. Ja, also Blut wandert aus dem linken Ventrikel, den linken Vorhof zurück und von einer, ja, ich sag mal, relevanten Mitralklappeninsuffizienz spricht man, wenn mehr als 15% des Schlagvolumens halt wieder zurück waren. Also ähnlich wie bei der Aorteninsuffizienz, die 15% ist irgendwie so ein guter kardiologischer Richtwert. Ja. Und wozu kommt es jetzt? Also Blut fließt zurück in den Vorhof aus der Kammer. Was passiert dann?
Ja, es kommt zu einer fortschreitenden Dilatation, ne, des ganzen Klappenrings. Das heißt, das ist ja das Blöde. Das heißt, durch dieses ständige zurückfließende Blut wird die Klappe immer noch insuffizienter, weil der ganze Ring der Mitralklappe noch weiter auseinandergezogen wird. Und dann kommt es letztendlich zu einem erhöhten peripheren Widerstand, ne, also auch mit Hypertonie, die sich ausbilden kann. Und die Systole wird verlängert, weil natürlich am Ende ja, es dazu kommt, dass das Blutvolumen einfach nicht in Richtung Aorta hinausfließt. Ne?
Genau, also im Prinzip spielen Vorhof und Kammer hier so ein bisschen Ping-Pong mit dem Blut. Ja, Problem hin und her, ja, was also zu einer Aufdehnung von beiden führt, ne, sowohl des Vorhofs als auch des Ventrikels. Das ist der Unterschied zur Stenose, ne, wo der Stenose ist nur der Vorhof betroffen. Ja, und bei der Insuffizienz sind linker Vorhof und linker Ventrikel betroffen. Auch hier habe ich wieder eine stärkere, ja, Rückstau in die Pulmonalvenen. Und damit auch, last not least, wieder eine Rechtsherzbelastung. Ja. Bei der Mitralinsuffizienz, wie ist denn die Ätiologie? Also wie kommt es dazu? Ich habe auch eine Endokarditis, das ist auch eine häufige Ursache. Ne? Dann gibt es aber noch ein paar andere Ursachen, also zum Beispiel Kardiomyopathien, ne? Also führen auch zu einer Insuffizienz. Also immer dann, wenn das Herz zu stark sich ausdehnt, dann wird dieser Klappenring gedehnt und die Klappe wird insuffizient. Ist also keine Sache, die man unbedingt haben will. Rheumatisches Fieber, auch hier wieder eine Ursache, wie bei der Stenose.
Genau, und vielleicht noch Papillarmuskelabriss kann man nochmal schnell erwähnen, ne? Wer die Papillarmuskeln noch kennt, wenn die zum Beispiel bei einem Myokardinfarkt absterben, es da zu einem Riss kommt, der Chor der Tendinae, dann führt das oft auch zu einem sofortigen kompletten Versagen. Das ist so ein ganz seltener Fall einer akuten Mitralklappeninsuffizienz. Ne?
Klinisch ähnlich wie bei der Stenose, ne? Auch Dyspnoe, ganz wichtiges Leitsymptom, ja, also Atmungsschwierigkeiten, ja, kriegt so wenig Luft. Nächtlicher Husten, Herzhusten, ja, Lungenödem, dann, weil sich das Ganze nach hinten durchstaut, quasi in Stauungsleber, Stauungsniere, Halsvenenstauung und so weiter und so fort. Und Vorhofflimmern, auch wieder ein Thema, genau wie bei der Stenose. Immer wenn der linke Vorhof betroffen ist, ist das halt nicht sehr gut für die Reizbildung. Diagnostik schlabbern war, ist ja, im Prinzip dasselbe same wie bei den anderen Vizien, das gehen wir jetzt nicht durch. Ja, und therapeutisch, ja, same procedure, ja, Mitralklappenersatz, Mitralklappenrekonstruktion, ja, das sind so die Königsdinge, nachdem die pharmakologischen Möglichkeiten dann halt auch ausgereizt sind.
Genau, richtig. Gut, vielleicht noch interessant, linker, vielleicht noch ein Einwurf, ja, klinisch, Mitraclip, vielleicht hast du das schon mal gehört, das machen wir zum Beispiel bei uns in der Klinik, damit wir da auch noch mal was ganz brandaktuelles haben. Man kann nämlich theoretisch auch die Segel dort raffen. Ne? Das heißt, man kann so einen Clip auf die Segel packen, was die Insuffizienz der Mitralklappe deutlich verbessert. Das ist ein ganz elegantes Verfahren, ne? Wo man sozusagen von der rechten Seite über die Vene geht, transseptal, von der rechten Herzseite so einen kleinen Clip draufsetzt, der sogenannte Mitra-Clip, und schon ist die Insuffizienz reduziert. Ist ganz spannend zu sehen. Schneller Erfolg.
Mitra-Clip, genau. Ja. Die Kardiologen haben schon
heißen Shit. Ja? Haben die schon am
Start. So, also die linke Herzseite, die verlassen wir jetzt mal. Wir schlängeln uns durch die Lungenvenen und die Lungenarterien, ja, durchs Kapillarbett der Lunge mal irgendwie in Richtung des rechten Herzseite, also rechte Kammer, rechter Vorhof. Und wenn es von den Lungenarterien runtergeht in Richtung des rechten Ventrikels, da begegnet mir die Pulmonalklappe.
Jawohl, genau. Ja? Die ist ja irgendwie so ein bisschen, irgendwie hat man das Gefühl, die läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, aber kann natürlich die gleichen Probleme bereiten wie auf der anderen Seite die Aortenklappe.
Ja, Pulmonalklappenstenose, wir sind ja die Stenose first. Ja, ja.
Stenose first. Ja,
so, also ist die Verengung der Pulmonalklappe, ja. Etiologisch, wie kommt es dazu? Ist das so häufig erstmal? Muss man jetzt mal fragen?
Nee, ist eher eine relativ seltene Klappenpathologie, muss man sagen. Ne? Also hat man wirklich nicht so häufig mit zu tun.
Stehen halt auch nicht so unter Stress. Ne? Das genau. ist das Niederdrucksystem ja. des Herzens. Das heißt, hier ist nicht so viel mechanische Energie drauf wie im linken Herzen, muss man immer sehen. Ja? Und deswegen Gott sei Dank weniger betroffen. Und auch bei der pulmonalen Stenose unterscheidet man wieder in valvulär, subvalvulär, supravalvulär und so weiter und so fort. Also je nachdem, welcher Bezug zur Klappe dann besteht, ja. Und wir haben auch wieder erworben und angeboren, ja, und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Masse von Möglichkeiten, warum das so passiert. Aber wir widmen uns jetzt erstmal der Pathophysiologie. Also was passiert jetzt eigentlich bei der Pulmonalstenose?
Ja, spiegelbildlich haben wir natürlich das gleiche Problem. Das heißt, wir haben eine Druckbelastung jetzt aber des rechten Ventrikels. Es gibt also auch hier wieder eine konzentrische Hypertrophie und das Ganze natürlich chronisch verlaufend bis hin zur Rechtsherzinsuffizienz und damit natürlich auch vermindertem HZV, Herzzeitvolumen.
Genau, also der rechte Ventrikel liefert dann auch nicht mehr genug in die Lunge, ja, weil er halt das Blutvolumen halt an der Pulmonalstenose irgendwie daran gehemmt wird. Üble Sache, ja, und deswegen haben wir was?
Genau, wir
symptomatisch.
Genau, also symptomatisch haben wir vor allem, also man kommt immer darauf an, die kann sehr lange asymptomatisch verlaufen, das darf man vielleicht mal ruhig dazu sagen. Ansonsten, klar, die Rechtsherzinsuffizienz bietet auch Dyspnoe, Leistungsminderung natürlich durch das verminderte Herzzeitvolumen, dann aber ganz besonders auch natürlich Ödeme in der Körperperipherie. Ja, klar, das Blut staut sich zurück. Retrosternale Schmerzen, ähnlich wie bei der Aortenklappenstenose und auch wieder Synkopenneigung, wobei das nicht so das typische Symptom ist, oft so ein Spätsymptom.
Genau. Und ich kann auch eine Zyanose haben. Ne? Was ist denn eine Zyanose?
Ja, die Zyanose ist praktisch die nicht optimale Oxygenierung des Blutes. Das heißt, wir haben im Grunde einfach eine verminderte Sauerstoffbeladung und dadurch Entsättigung des Blutes.
Genau, das ist blaue Blut, ja, vereinfacht gesprochen. Ja, das blaue Blut ist weniger, ja, hat weniger Sauerstoff gebunden, weil es halt auch nicht durch die Lunge gekommen ist, also es schwieriger in die Lunge kommt durch diese Stenose, ja, haben wir diese Zyanose. Das heißt, das Blut ist entsättigt. Das in der Peripherie entsättigte Blut wird halt nicht genügend aufgesättigt wieder in der Lunge. Schlechte Sache. Ja, wie gesagt, etiologisch gibt es jetzt einige Möglichkeiten, warum das ist. Man hat das auch teilweise bei so Ventrikel-Septum-Defekten, ne? Hat man also auch Pulmonalstenosen, zum Beispiel der Fallotetralogie und anderen Herzvizien oder hat Herzfehlern, ja, also ist auch mal ganz interessant. Diagnostisch-therapeutisch ist immer dasselbe, ja, die Rechnung machen wir jetzt nicht mehr auf, ja, also ist immer der gleiche Verlauf im Prinzip, pharmakologisch, solange es geht und dann halt Katheter oder Klappenersatz, ja, bis die Sache einigermaßen im Griff ist. So, last not least, wir haben noch die Pulmonalinsuffizienz.
Genau, auch spannend.
Komm, die nehmen wir jetzt noch mit.
Genau, ist auch ein logischerweise Herzklappenfehler, Undichtigkeit der Pulmonalklappe. Das heißt, wir haben hier eine Regurgitation aus dem Lungenkreislauf, also aus den Lungenarterien in den rechten Ventrikel, auch wieder durch nicht adäquaten Klappenschluss. Und da kann man vielleicht mal zwei Formen unterscheiden nach Ätiologie, nämlich einmal die primäre Pulmonalinsuffizienz. Das heißt, da ist die Klappe das Problem. Also da spielt sich das Ganze wirklich valvulär ab. Es kann aber natürlich auch sekundär auftreten, zum Beispiel, wenn nämlich eine dann dauerhafte Hypertonie im Lungenkreislauf existiert und es eben da zum Rückstau kommt. Ne? Zwei wichtige Unterscheidungen.
Die ist gar nicht so selten. Ne? Die haben zum Beispiel bei einer ganzen Menge Lungenerkrankungen kann es also in einer pulmonalen Hypertonie kommen. Ne? Das heißt also, diese Pulmonalinsuffizienz, die kann ich halt auch als Sekundärstörung bekommen tatsächlich in Form, also beziehungsweise als Folge von Lungenerkrankungen. Ja, und das ist gar nicht so selten und führt dann halt auch dazu, dass ich dann starke hämodynamische Probleme bekomme. Was sind so die Symptome dann klassischerweise der Pulmonalinsuffizienz? Herzinsuffizienz.
Ja, auch da häufig lange asymptomatisch, kann sehr lange kompensiert werden, eben aufgrund der relativ geringen Druckgradienten, ja, kann da sehr lange adaptiert sein. Ansonsten kann aber natürlich auch eine Belastungsdyspnoe, die fortschreitende Zyanose und Leistungsminderung so im Vordergrund stehen.
Also dann Dinge so typisch für die Rechtsherzbelastung sind, diese Belastungsdyspnoe und die Zyanose. Ja? Wenn du jetzt diesen Patienten untersuchst, was fällt dir auf? Das ist immer ein bisschen, also ist schon ganz interessant von der Klinik her, weil da sehe ich halt dann auch im Einzugsbereich oder im Einflussbereich des rechten Herzens ja so einige Symptome. Wenn ich jetzt auf den Hals gucke bei solchen Leuten mit Pulmonalinsuffizienz, was sehe ich denn da?
Also spannend ist da sicherlich die obere Einflussstauung zu nennen. Das heißt, man sieht unter Umständen gestaute Jugularvenen. Das Ganze eben aber auch im Stehen schon, das heißt in der aufrechten Position, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass das Blutvolumen relativ schnell Richtung Herzen unterwegs ist, so ein bisschen unter Druck entsteht, das ist dann weg. Das heißt, man sieht richtig pralle Jugularvenen, man sieht aber auch periphere Ödeme und natürlich auch Rückstau, unter Umständen eine Hepatomegalie, wenn dann der gewiefte Hausarzt oder Gastroenterologe mal wieder tief in das Abdomen reinpalpiert.
Genau, so therapeutisch kann ich jetzt hier, gerade wenn ich eine sekundäre habe, ich natürlich erstmal an die Grunderkrankung rangehen. Sprich, habe ich jetzt irgendwie ein Lungenproblem, werde ich erstmal versuchen, das Lungenproblem zu beseitigen, weil ich dadurch halt auch gegebenenfalls die Pulmonalinsuffizienz verbessere und in schweren Fällen, wie üblich, Klappenersatz. So, jetzt haben wir schon fast die ganze lange Reise durch die Wunderwelt des Herzens irgendwie hinter uns gebracht und widmen uns der letzten und ja eigentlich interessantesten Klappe, weil sie ja gerade drei Segel hat, ja, die Tricuspidalklappe, ja, also zwischen dem rechten Vorhof, für die Leute, die sich anatomisch jetzt vielleicht etwas verirrt haben, und dem rechten Ventrikel. So, und dort haben wir zwei Partnerchen, die Tricuspidalspinose und die Tricuspidalinsuffizienz. Und fangen wir mit der Stenose wieder an. Nee, komm, jetzt machen wir mal die Insuffizienz.
Machen wir die Insuffizienz mal zuerst, alles
jetzt,
klar.
Ja. Jetzt brechen wir mal die Regel. Tricuspidalinsuffizienz, was passiert da?
Du bist
da?
Doch wieder nur heiß auf die Regurgitation, oder? Genau, das ist auch da das Problem. Wir haben praktisch einen inadäquaten Schluss, vor allem während der Systole des rechten Ventrikels. Und es kommt zur Regurgitation aus dem rechten Ventrikel in den rechten Vorhof des Herzens. Ne? Ja, eher eine seltene Störung, muss man sagen. Ne? Prävalenz steigt mit dem höheren Alter aber deutlich an.
Was für Kompensationsmechanismen werden jetzt angestoßen, wenn so eine Insuffizienz, also über einen längeren Zeitraum besteht?
Genau, also der Körper hat da einige Möglichkeiten. Das heißt, es gibt erstmal natürlich eine Dilatation des rechten Vorhofs und auch des rechten Ventrikels. Das kann sehr lange eben zu einer Kompensation führen. Das Vorhofvolumen kann dadurch deutlich zunehmen. Man sagt immer hier, bis zu einem Faktor 3-4-fach. Und durch die Dilatation des rechten Ventrikels wird natürlich leider blöd auch wieder die ganze Klappenebene in die Breite gezogen. Das Diameter steigt und dadurch kann natürlich auch die Tricuspidalinsuffizienz wieder vermehrt oder aggraviert werden.
Genau, Rechtsherzinsuffizienz kann jetzt zwei Syndrome erzeugen. Die finde ich immer so schön. Ja? Das kardiohepatische und das kardiorenale Syndrom. Jetzt sagen wir doch mal, was ist ein kardiorenales Syndrom?
Ja, kardiorenales Syndrom, also da werden jetzt alle Kardiologen wahrscheinlich reingrätschen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, weil es wirklich ein komplexes Zusammenwirken ist aus Problemen, die bei Herzinsuffizienz und dann eben auch begleitender Niereninsuffizienz auftreten. Das heißt, im Grunde ist damit so die Interaktion zwischen den wichtigen Organen Herz und Niere beschrieben. Und das Ganze führt natürlich letztendlich über die Kaskade, dass es erstens zu einem Rückstau in die Nieren kommt, andererseits aber auch zu einem verminderten Herzzeitvolumen mit weniger Blutangebot zur Niere dazu, dass es eben ja zu einer chronischen Niereninsuffizienz kommt. Und das sind beides praktisch Erkrankungen, die Herz- und die Niereninsuffizienz, die sich da gegenseitig beschleunigen.
Genau, jetzt müsst ihr vorstellen, hier die Vena cava inferior, die aus dem gesamten unteren Körperhälfte im Prinzip so alles wieder zurück befördert. Das ist eigentlich so eine schöne achtspurige Autobahn, ja, die ja im Zweifelsfall auch immer gut durchgängig ist. Aber in dem Moment, wo die verstopft ist, durch so eine Rechtsherzinsuffizienz, da haben wir halt ein gewaltiges Problem. Und alle abhängigen Organe, also die ganzen Zubringer, Niere, Leber, werden dann im Prinzip in Mitleidenschaft gezogen und nichts anderes bezeichnet. Also diese geschwollenen Worte, kardiopathisch, so ein kardiorenales Syndrom, also dieser Rückstau, der vor dem rechten Herzen besteht, diese verstopfte Autobahn, die führt dann dazu, dass alle abhängigen Organe, vor allem halt Leber und Niere, also stark durchblutete Organe, dann ein Problem kriegen. ja, und dann halt dort auch ja, dann schlapp machen. Welche Klinik ergibt sich daraus? Wir hatten ja schon gesagt, obere Einflussstauung, Halsvenenstauung hatten wir eben schon erwähnt. Herzrhythmusstörung, klar, wenn ich irgendwas am Vorhof habe, habe ich auch immer Herzrhythmusstörungen. Und dann natürlich, wir hatten kardiorenales, kardiohepatisches Syndrom gesagt, Hepatomegalie. Ja, also das ist so ein, ja, der abdominelle Ausdruck der Rechtsherzinsuffizienz. Ja, also die Leber vergrößert sich.
Bis,
ja,
hin übrigens, genau, bis hin zur sogenannten Zirrhose cardiac, ne? Schönes Wort, aber die Leber kann durch diesen ständigen Rückstau auch irgendwann in eine Zirrhose ummodelliert werden und das ist wirklich ein sehr fortgeschrittener Endzustand.
Genau, dann kriege ich sogar noch eine Gelbsucht dazu und ein Aszites, also ein Baucherguss, ja. Und das sind natürlich dann Sachen, die als Folgeerkrankung schon recht dramatisch sind. Ne? Also die Leute haben einen dicken Bauch und sehen noch gelblich aus, haben aber was am Herzen. Also Herz ist schon ein zentraler Motor. Wenn der ausfällt, dann gibt es halt übelste Konsequenzen.
Ja, übelste, ne? Systemische pleiotrope Wirkung auf allerlei Organe.
So, Diagnostik und Therapie schlabbern wir jetzt, weil same procedure as any year. Ja. Und widmen uns last not least der letzten Störung, ja, nämlich der Mitralklappenstenose. Trikuspidalklappenstenose, Entschuldigung, jetzt bin ich schon in der falschen
Klappe. Genau, Trikuspidal, ja, aber dann haben wir es auch. Das sind ja acht einzelne Entitäten, das ist ja auch nicht wenig, muss man sagen. Ne? Also aller guten Dinge sind hier acht. Trikuspidalklappenstenose, da haben wir im Grunde eine Verengung des Trikuspidallumens und dadurch kommt es eben vor allem natürlich auch wieder zu einer Widerstandsbelastung des rechten Vorhofs und zu einer inadäquaten Füllung des rechten Ventrikels. Das ist da so pathophysiologisch am Start.
Genau. Und Diagnostik, Therapie ähnlich, ja. Und die Klinik auch nicht so ganz anders. Also, ja, können wir damit die Sache ein bisschen abkürzen, denn uns geht jetzt langsam natürlich auch ein bisschen der Saft aus. Ja, wir wollen ja noch die nicht eher endlose Wiederholungen erzeugen. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen so einen kleinen Blindflug durch die acht, ja, verschiedenen Möglichkeiten der Klappenfehler hier gebracht haben. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge Mischdinger oder auch kombinierte Vizien und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, macht die Sache noch komplizierter. Das ist denn was für die Champions, ja, unter den Kardiologen, die sich denn damit widmen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen für die Herzklappen erwärmen und wie wichtig sie sind. Und ja, damit endet dieser kleine Podcast. Und ich sage nur,
es war mir eine Freude, Frank, und ich kann nur an alle Kliniker da draußen sagen, setzt eure Stethoskope auf die Brüste und auskultiert, denn es gibt, glaube ich, kaum was Schöneres für einen Arzt, als mal festzulegen, welche Klappenstörung denn anhand von zeitlichem und räumlichem Verlauf so ein Geräusch präsent sein kann. Ist wirklich immer schön, wenn man dann auf den richtigen Weg kommt. Ist ganz klasse, auch wenn die Echokardiografie State of the Art ist heutzutage.
Ja. Mit diesem Schlusswort enden wir.
Adios, ciao. Ihr Vizianer. Ciao.